Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres HSV Insight Fanclub-Podcasts. Unsere, das sind wir beide hauptsächlich. Moin Max.
Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Und dann, ja, können wir auch direkt starten. Wir sind natürlich schon jetzt 2 Tage wieder zu spät. Das liegt natürlich daran, dass der Max einfach so viel zu tun hat, dass er mich regelmäßig im Podcast vergisst.
Und, genau so, nicht anders.
Natürlich ist es andersrum, das wissen also die treuen Zuhörer, wissen das. Und ja, meine Woche war einfach jetzt sehr anstrengend, sehr intensiv und daher haben wir das auf heute verschoben. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich über alles sprechen, was passiert ist, Max.
Und es ist einiges passiert und trotzdem irgendwie nicht genug in meinen Augen. Ja, ich würde sagen, wir blicken einfach mal auf das vergangene Wochenende zurück, das Karlsruhe-Spiel. Du warst auch im Stadion, aber wir haben uns nicht gesehen.
Ja, ja, wie das so ist, ne, mit dem Ticketkauf, wir haben ja Dauerkarten in 25a, aber manchmal bekommt man halt im Mitgliedervorverkauf oder auch im Fanclub-Vorverkauf schon dann leider nur Tickets für die anderen Blöcke und ja, das ist dann halt leider immer ein bisschen sehr doof, dass man dann getrennt gucken muss vom Rest, aber wir haben es überstanden.
Ja, offensichtlich beide und ja, das Spiel fand ich auch so ereignisreich, dass ich sagen muss, boah, ich weiß nicht, ob ich das Spiel so neben dir hätte ertragen können.
Ja. Warum das denn?
Du giltst ja jetzt nicht unbedingt als die Ruhe in Person. Also jeder, der dich ein bisschen besser kennt, vielleicht auch hier mal die ein oder andere Folge im Podcast gehört hat, immer gut auch die Folgen rund ums Stadtderby nochmal anzuhören, wenn man den Nils mal besser kennenlernen möchte.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, ja, treue Zuhörer und Zuhörerinnen werden es wissen. Und,
ich bin immer ruhig und entspannt. Das ist ja wohl weltbekannt.
Ja. Ja, dann können wir gleich mal ruhig und entspannt einsteigen in das Spiel, weil das fing halt auch so an, aber eigentlich aufgrund auch nur der Proteste. Also es gab wieder 12 Minuten Stille, das war im Vorfeld angekündigt. Ja, was nicht ganz so still war, war der KSC. Der hat nämlich in den ersten 5 Minuten schon 2 Tore geschossen. Und ja, das waren ja eigentlich Abziehbilder voneinander.
So zum Kotzen. Alter Schwede. Ja.
Und natürlich hat es Igor Matanovic gemacht, der von Frankfurt an Karlsruhe ausgeliehen worden ist, Winter, weil er in Frankfurt halt nicht gespielt hat und letzte Saison an den FC St. Pauli ausgeliehen war.
Ja, scheiß Zecke, sag ich auch. Ganz ehrlich, also Tim Walter hat ja nach dem Spiel gesagt, wir haben die ersten 12 Minuten wie unsere Fans gestreikt und ich glaube, das trifft es auch eigentlich genau richtig, oder?
Also es ist auf jeden Fall katastrophal. Ich würde sagen, das darf dir einmal passieren. Das darf dir aber nicht 3-mal in einem Spiel passieren. Auch vor allem nicht gegen eine Mannschaft wie den KSC. Der natürlich gegen den HSV, wir kennen die Geschichte mit der Relegation alle, seitdem da auch immer ein bisschen besonders motiviert sind. Aber die haben auch gerade in der Liga eigentlich echt einen guten Run. Ich glaube, 4 der letzten 5 Spiele irgendwie gewonnen. Trotzdem darf dir das gegen so eine Hinterhoftruppe eigentlich nicht passieren.
Ich finde, also ja, wir müssen das nicht im totalen Detail durchgehen, das Spiel, ne? Aber du hast es schon richtig gesagt, leider, es darf dir halt nicht 3-mal passieren. Du darfst auch einfach zu Hause nicht 4 Gegentore kassieren und auch schon gar nicht auf die Art und Weise.
Auch nicht auswärts darf dir das, also als HSV in der zweiten Liga darfst du keine 4 Gegentore kassieren. Weißt du, wann der HSV das letzte Mal 4 oder mehr Gegentore im Volkspark kassiert hat?
Boah. In der zweiten Liga?
Ja. Bundesliga haben wir zwischenzeitlich nicht gespielt.
Ja, aber hätte sein können, dass das so weit zurückgeht, dass es noch in der ersten Liga war.
Ja. Nee, zweite Liga. Das ist.
Nee, komme ich nicht drauf.
Ja. 28.06.2020, das weiß ich nicht nur, weil ich da meinen 25. Geburtstag gefeiert habe. Nee, Sandhausen. 1-5 gegen Sandhausen in der Corona-Pandemie. Letzter Spieltag. Katastrophal. Ich glaube, mit Horst Rubisch an der Seitenlinie kann das sein. Ja, Dennis Diekmeyers erstes Tor im Profibereich.
Was soll man da sagen? Ich wollte gerade sagen, Dennis Diekmeyer mit seinem ersten Profitor und das kurz vor dem Ende seiner Karriere.
Ja. Ja, vor allem halt noch im Volkspark. Der Geburtstag hat richtig Spaß gemacht, sage ich dir. Und ja.
Ja, das reißt auf jeden Fall alte Wunden wieder auf. Aber trotzdem würde ich gern auch auf die positiven Dinge natürlich zu sprechen kommen. Und das waren die rausgespielten Angriffe des HSV. Ich finde, da kann man schon, das war schon hochqualitativ rausgespielt im Vergleich zum KSC. Und gerade das ärgert einen ja dann wieder. Ja, weil du als HSV dir das richtig gut rausspielen musst. Und wenn du dir das anguckst, der KSC, der musste die sich halt nicht rausspielen. Ne? Christian Eichner hat nach dem Spiel, der Trainer vom KSC hat gesagt, ist der Christian mit Vornamen?
Ja.
Hat nach dem Spiel gesagt, das Tor, wo sich der Zivzivaze, war das glaube ich, da so durchwurstelt, das war ein Kacktor. Da hatten wir echt
3-2, ja.
So, also ja, beide Innenverteidiger, Ambrosius und auch Ramos, sehen da beide nicht so gut aus, aber es war trotzdem, war auch schon viel Glück dabei. Aber wenn du als HSV dir 3 Tore so erarbeiten musst und dem Gegner 4 Tore so servierst, boah, Mann, ey, also das ist echt, das ist eine Katastrophe. Das ist echt scheiße. Ich meine, Bakariata hat den Verteidiger ja bis nach Meppen erstmal wegrutschen lassen, bevor er dann nochmal quergelegt hat auf Bobby Glatzel. Ich glaube, der Verteidiger, der rutscht heute noch durch den Volkspark. Aber das ist, ja, wenn du halt dir die Tore so hochqualitativ erspielen musst, während du sie dem Gegner wiederum so schenkst, dann ja, dann kann dir das einmal passieren, wenn es ganz, ganz dumm läuft, auch 2-mal. Aber es darf dir halt nicht. Du darfst nicht insgesamt 4 Gegentore kassieren da und das schon gar nicht zu Hause und schon gar nicht, wenn du immer so auch von der Festung Volkspark sprichst. In der Hinrunde haben wir jetzt nur gegen Paderborn zu Hause verloren und da, jetzt verlierst du halt schon wieder so zu Hause. Also
ja, ist auf jeden Fall nicht gut, gerade in der Phase. Erstes Heimspiel 2024. Und was, also nochmal ganz kurz zur ersten Halbzeit, um das zuzumachen, natürlich der HSV dann stark zurückgekommen, wurde, je länger die Spielzeit dann lief und die Fans dann auch irgendwann einstiegen, immer besser und hat dann in der 33. und 35. Minute das ganz stark gemacht. Erst Benisch auf Bakariata, der den Ball dann sehr gut einschiebt und gefühlt 4,5 Sekunden später dann eben Benisch nach der Aktion von Dompe, der da den ein oder anderen KSC-Spieler stehen lässt. Stark von beiden. Und ab dann der HSV auf jeden Fall am Drücker. Mit ein bisschen Spielglück, ja, gehst du vielleicht mit einer Führung in die Halbzeit. Aber das ist auch eine Sache, wo ich mich sehr frage, also wo ich mir einfach viele Fragen stelle. Und manche Diskussionen nicht verstehen kann, ja, weil du hast gerade, also du bist so gut wieder im Spiel, du bist so am Drücker, ja, die Führung ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, du gehst in die Halbzeit mit vermutlich psychologisch besten Zeitpunkt, den du in dieser ersten Halbzeit irgendwie haben kannst.
Das ist aber kein Vorteil gerade, den du da aufzählst, ne?
Ja, aber und kommst dann, also gehst in die Halbzeit und kommst dann wieder und fängst dir nach 60 Sekunden den Gegentreffer.
Die Halbzeit kam zum dümmsten Zeitpunkt für den HSV. Zum dümmsten Zeitpunkt. Also nachdem die ersten 12 Minuten vorbei waren, war die Unterbrechung für den HSV, glaube ich, richtig, richtig gut, als die Fans dann, ich muss das nicht rechtfertigen. Also die Fans dann angefangen haben, da Sachen aufs Spielfeld zu werfen, so zum Boykott, haben wir doch, ne? Ja.
Haben wir.
Wurde das Spiel unterbrochen, damit das weggeräumt wird und so.
Tennisbälle und Schimmeltaler.
Genau, eine Unterbrechung, die für den HSV richtig, richtig wertvoll war. Denn danach haben wir erstmal für gute 20 Minuten das Spiel an uns genommen. Haben dann In der Folge, kurz dann danach, so in der Schlussviertelstunde vor dem Halbzeitpfiff, das Spiel so in die Hand genommen, dass wir zwei Dinger gemacht haben und hätten definitiv ein drittes machen müssen. Definitiv. Also kannst du mir sagen, was du willst. Eher vielleicht sogar zwei, also es waren hochkarätige Chancen dabei. Aber also ein Tor musst du dann noch mehr rausholen in der ersten Hälfte und dann geht es am Ende auch wieder anders aus. Also auch wenn ich die Offensive eben da sehr gelobt habe, muss man an der Stelle wieder sagen, da war noch mehr drin. Das natürlich, und die Halbzeit hat uns so rausgeholt, ne, weil sich dann der KSC wieder an uns angepasst hat. Also zum absolut dümmsten Zeitpunkt in diese scheiß Halbzeit, ey.
Ja, aber das kann ja auch kein Nachteil sein. Also
ja, psychisch war das für uns total zum Kotzen. Weil wir waren halt gerade am Drücker. Wenn du dann in die Halbzeit gehst mit diesem Drücker, dann wird der Gegner alles versuchen, das, was du die letzten 10 Minuten gezeigt hast, zu unterbinden.
Und ja,
dann
aber das ist doch keine Rechtfertigung, sich
ja, das läuft halt.
Zwei so einschenken zu lassen.
Nee, sich den einschenken zu lassen nicht. Aber dass der Gegner dann erstmal versucht, da Oberwasser zu gewinnen, das ist ja klar.
Ja, aber trotzdem gehst du doch mit einer breiten Brust in die Halbzeit. Und eigentlich müsstest du auch mit einer breiten Brust wiederkommen. Und ich hätte sehr, sehr gerne einfach in der Halbzeitpause mal Mäuschen gespielt bei dieser Halbzeitansprache. Weil man einfach dieselben Fehler aus den ersten 5 Minuten der ersten Halbzeit wiederholt. Man ist nicht da.
Ja. Und Tim Walter hat auch kritisiert, ne? Tim Walter hat auf der Pressekonferenz gesagt, wir haben die ganzen Dinge geübt und haben das auf Schalke auch sehr gut gemacht und jetzt gegen den KSC wieder nicht. Da müssen wir gucken, dass wir das hinbekommen, dass wir das immer abrufen. Ne?
Ja. Und da weiß ich auf jeden Fall, gehen unsere Meinungen wieder auseinander, weil ich dann nicht verstehen kann, dass Leute sich hinstellen und sagen, ja, aber hier, was soll denn der Trainer machen? Und als wenn das die Schuld von Tim Walter ist. So. Und natürlich ist es nicht in erster Linie die Schuld von Tim Walter, wenn Ambrosius und Ramos da schlafen, wie offensichtlich der halbe Defensivapparat der Mannschaft. Aber der Trainer muss doch dann reagieren. Und wenn du siehst, du fängst in den 5 Minuten nach jeder Halbzeit ein Gegentor, dann musst du irgendwie umstellen oder rotieren. Also du hättest ja auch einen Dennis Hadžikadunić reinwerfen können, wobei der HSV ja wohl intern gar nicht mehr so überzeugt ist vom Spieler, aber wo wir dann nachher noch auf eine andere Thematik eingehen. Aber ich frage mich dann, ja gut, man kann Tim Walter diese Fehler an sich erstmal nicht zuschreiben, man kann Tim Walter aber zuschreiben, dass er dann nicht reagiert und erst in der 83. Minute zwei Wechsel tätigt, die dann auch offensiv sind. Und warum wechselt er dann offensiv? Ja, weil der HSV in der 81. Minute das 4-3 durch Vanicek kassiert hat.
Aber ich glaube, weißt du,
wenn den Reiz praktisch vorgelegt hat, der zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr fit war.
Ja, das mit Reiz sehe ich auch so. Aber im Großen und Ganzen, wenn du dir anguckst, dass wir, nachdem wir das 3-2 kassiert haben, dass wir dann nachher wieder so ein bisschen gebraucht haben, bis wir gut ins Spiel gekommen sind und dann waren wir wieder gut im Spielen, dann hat's aber dann
ja, aber wenn du aufsteigen willst, dann sind diese 20 Minuten Vorlauf, die du brauchst, um gut
ins Spiel zu kommen. Ja, aber du machst dir dann Gedanken darum, bis kurz vor dem Treffer des HSV vorm 3-3, das war in der 62. Minute. Ab da haben wir angefangen, wieder stärker zu werden und dann machst du dir natürlich Gedanken, willst du jetzt da echt, das ist eigentlich auch so ein Zeitraum, wo du dir Gedanken machst, wen bringe ich gleich? Und dann, ich kann es schon verstehen, dass du dann du überlegst, okay, wir sind jetzt gut im Spiel, will ich jetzt wechseln und mach das vielleicht kaputt? Oder bringt es das? Und ich glaube, man hat sich eher dafür entschieden, das so zu lassen und die jetzt nicht wieder rauszuholen, weil du ja gesehen hast, dass schon allein die Halbzeitpause die Mannschaft völlig aus dem Tritt gebracht hat. So.
Ja, aber dann stimmt es in den Köpfen der Mannschaft nicht, wenn du in der 65. Minute einen Ludo-Dreis nicht rausnehmen kannst, weil das Mannschaftsgefüge dann auseinanderbricht.
Ich glaube eher, dass es was Psychisches ist bei der Mannschaft. Es liegt nicht an den Leuten, das haben wir immer wieder schon mal thematisiert. Es liegt nicht an den Leuten mit fußballerischem Sachverstand. Es liegt ja oben am Kopf. Und da sollten die vielleicht noch mal ein bisschen mehr dran arbeiten. So, und der Vanicek, ja gut, der kommt, der, ja. Also, man muss dazu trotzdem sagen, der Fehler liegt natürlich bei Ludovic Reis, aber er liegt auch bei Ignaz van der Bremt, weil der will sich den Ball so ein auf hübsch am Gegner vorbeischlenzen und einen Konter einleiten, anstatt die Pille dann in der Sekunde einfach wegzupönen.
Wobei ich glaube, der kommt gar nicht mehr richtig an den Ball.
Doch, guck dir mal den Move nochmal an. Der wollte den so leicht vorbeichippen. so aus dem Fußgelenk. Und das, boah, ey, da kriege ich ja Allergie. Den kann er einfach wegschießen. Den kann er einfach wegschießen, dann passiert nichts. Aber weil er ihn so leicht wegchippen will, chippt er da bei den Gegner an, den Valinzek, und dann kann der durchlaufen. Und dann muss man auch sagen, da kann der Giramos, der kann dann da nicht mehr so viel machen. Der kommt ja, da nicht
weil
mehr.
Weil der Pass auch schlecht gespielt ist.
Von
Reis. Ja, ja, klar. Da kommt dann viel zusammen. Wobei ich dann halt, wie gesagt, auch sagen muss, also, ja. Das ist eine Niederlage, die auf jeden Fall nicht hätte sein müssen. Und das ist natürlich auch ein Schuh, den sich Tim Walter bis zu einem gewissen Grad anziehen muss.
Ja, ja, safe, klar. Ja, war eine total unnötige Niederlage. Also ich glaube, das beschreibt das Spiel dann auch abschließend eigentlich ganz, ganz gut. Es war eine unnötige Niederlage, auf die hätte man verzichten können. Und das ist ja auch wieder das, was hatten wir vor der Winterpause jetzt ja auch schon. Das, was mich, und das spreche ich, glaube ich, auch für dich, was uns am meisten nervt, ist, dass wir viel zu wenig aus dem machen, was wir eigentlich rausholen könnten. Wir holen viel zu wenig raus aus unseren Möglichkeiten. Also selbst wenn du da zwei Dinger kassierst, wie in Kiel, du kommst dann zurück, machst den Ausgleich, bist gut im Spiel und bist dann wieder so dämlich unaufmerksam, dass du dir wieder das Gegentor fängst, dann gleichst du hier sogar nochmal aus gegen den KSC. 3-3, noch 30 Minuten zu spielen und dann kassierst du 9 Minuten vor Ende durch so eine dumme Aktion da wieder, kassierst du das 4-3. Das ist so an Dämlichkeit eigentlich nicht zu übertreffen. Und ich, ja, Ludovic Reis mag müde gewesen sein, aber ich finde, du kannst von einem Spieler seiner Klasse erwarten, dass der den Ball besser spielt, auch wenn er kaputt ist. Oder dass er dann sagt, ich muss raus. So. Nicht in 10 Minuten, sondern jetzt. Macht euch jetzt fertig, ich muss jetzt raus. Also, die Absprachen sind ja eigentlich, also, weiß nicht.
Ja, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass, also schlussendlich muss der Trainer das entscheiden. Ja, wenn ich auf der Tribüne sehe, der Reis, der verliert hier langsam den Bezug zum Spiel, nehmen den raus und andere Leute das auch sehen, dann muss das der Trainer sehen.
Ja, und trotzdem ist es ja so, dass du musst es ja unterscheiden, woran liegt es gerade, dass der da die Pässe, dass es unsauber wird, ja, dass der so ein bisschen die Energie verliert, liegt es daran, weil er müde ist oder ist es, weil es spät im Spiel ist oder so, dann fragst du vielleicht auch mal nach beim Spieler und sagt dann, nee, geht alles, alles gut, das wissen wir ja gar nicht. So, also es gibt ja rege Absprachen, auch während des Spiels mit den Spielern. Warum Reis so spät rausgegangen ist, hätte mal jemand auf der Pressekonferenz fragen sollen, weil das wiederum eine Frage gewesen wäre, die hätte mich und dich ja anscheinend auch viel, viel mehr interessiert, als die Frage, Herr Walter, wie bereiten Sie sich jetzt auf das Spiel in Berlin vor? Ja, was soll er denn da sagen? Oder, Herr Walter, das letzte Spiel haben Sie in Berlin verloren. Was machen Sie dieses Mal anders? Und können Sie Fabian Rehse dieses Mal in den Griff kriegen? Alter Schwede, ich hab schon wieder, ey, frag doch mal, warum der den Reis so lange drin lässt. Wenn der ja augenscheinlich von außen, und da gebe ich dir ja recht, wenn die Leute sagen im Stadion schon so, Alter, Reis muss runter, der ist fertig. Und das war nicht erst die 81. Minute. Das war schon ein paar Minuten vorher, dass die Leute um uns herum und so um mich herum und ich auch, ne, dass wir so dachten, so, ey, der ist platt, der muss runter. Das war, glaube ich, so
60., 70. fing das an.
Ja, so 70., glaube ich, so. Ja, genau. Nach der Drangphase des HSV, nach dem Treffer von Glatzel. Also nach dem Treffer der 62. Minute. Danach, da haben die noch mal so ein paar Minuten Gas gegeben, so. Und am Ende dieses Gasgebens war da nichts mehr, da war der aufgebraucht. Ist ja auch nicht schlimm, der war ja auch lange nicht dabei und so, ist ja alles okay. Ey, aber da muss ich halt auch, oder erwarte ich auch von dem Spieler natürlich, dass er ehrlich ist und das auch sagt. Und warum, oder ob er das gesagt hat oder was auch immer die Beweggründe des HSV waren, da erst so spät zu reagieren, nämlich in der 84. Minute. Ja, ey, das ist eigentlich eine Frage für eine Pressekonferenz.
Ja, und die
Pressekonferenz nach dem Spiel. Da wird so eine Frage dummerweise nicht gestellt. Und auf der Pressekonferenz für das nächste Spiel gehört sie halt nicht mehr mit rein. Also,
ja. Und Reis schön und gut, aber wie gesagt, das hat am Ende nicht der Spieler zu entscheiden, sondern der Trainer.
Nein, aber der muss ihm sagen, wie fühlt sich dein Körper an und so. Ich habe jetzt von einigen auch gelesen wegen Schonlau, ja, dann hat der HSV ihn zu früh wieder spielen lassen. Naja. Wenn die Mediziner sagen, medizinisch sieht es gut aus. Und der Spieler sagt, ich fühle mich gut, ich habe keine Schmerzen, ich kann das alles mitmachen, ich kann voll mittrainieren. Und es war dann doch zu früh. Dann kann da keiner was für. Selbst der Spieler nicht. Wenn der aber merkt, oh, es zwickt noch. Und er sagt, nee, ist alles gut. will ich jetzt nicht unterstellen, ne? Aber da zu sagen irgendwie, ja, die haben den zu früh wieder losgeschickt, finde ich auch Quatsch, weil passieren kann auch theoretisch immer was, ne? Ich meine, wir haben das bei Ansi Suhon gesehen, mit dem Wadenbeinbruch, dann regeneriert, wieder da, wieder Wadenbeinbruch. Innerhalb von einem, zwei Spielen?
Ja, also auf jeden Fall ganz, ganz, ganz kurz, gefühlt 5 Minuten auf dem Platz, dann auch im Training. Gerade Ansi Suhon, der ist ja wirklich verflucht, was das angeht. Ich glaube, der Junge kann einem einfach echt nur leid tun diesbezüglich, weil der hat ja das Potenzial und die Leistung für mehr. Aber ja, wenn der Körper da halt eben so nicht mitmacht und dann auch immer so krasse Verletzungen. Das ist ja nicht so, dass er sich mal, keine Ahnung, den großen Zeh bricht oder so. Deswegen, ja, und bei Schonlau können wir es wie vieles natürlich nur von außen beurteilen, aber mein Gefühl, als der dann, ich glaube, gegen St. Pauli im Stadtderby auf einmal wieder in der Startaufstellung aufgetaucht ist, dachte ich mir auch so, ich hätte jetzt lieber den eigentlich bis zur Winterpause geschont, weil wir hatten ja einfach in der Saison schon mal das Problem, dass wir den nach seiner Verletzung dann irgendwie gegen Osnabrück wieder haben spielen lassen und oder gegen Elversberg und das dann halt auch nicht lange. Also klar, hinterher bist du immer schlauer.
Ja, aber wenn man dagegen spricht, ne, wie ich schon sage, Mediziner sagen, ist alles gut. Medizinisch sieht das gut aus. Die können aber natürlich nur diagnostisch da irgendwie gucken, ist alles verheilt oder so?
Ja, du weißt dann halt auch nicht, was am Spieler passiert. So, das kannst du alles nicht voraussehen. Sind manchmal Kleinigkeiten irgendwie. Und ja, wie gesagt, hinterher lässt sich da immer so klug drüber reden. Aber vom Gefühl her finde ich auch, dass man den in der Hinrunde wieder zu früh eingesetzt hat, nachdem der das zweite Mal raus war.
Weiß nicht. Also bei unseren Defensivproblemen. Weiß nicht, ob man das so sagen kann.
Ja, aber dann sagen wieder alle so, ja, aber der Trainer wechselt in der Abwehr nicht, weil das ist so wichtig, dass die Abwehr eingespielt ist. Ach so, und dann bringst du einen Schonlau, der x Monate verletzt ausgefallen ist, im Stadtderby bei Minustemperaturen und Schneetreiben wieder in die Startelf. Ja, ach, weil das die Abwehr nicht durcheinander bringt, oder?
Also, um jetzt mal Karlsruhe abzuschließen, das war eine unnötige Niederlage. Im Großen und Ganzen gab es 2 Drangphasen beim KSC und 4 große Drangphasen beim HSV. Und wenn man sich das anguckt, dass der KSC halt aus so kleinen Drangphasen 4 Treffer gemacht hat, ja. Der 4. sogar aus Nix. 4 Treffer gemacht aus nur 2 großen Drangphasen und in den großen Drangphasen nicht mal getroffen hat, während der HSV in einer der 4 großen Drangphasen getroffen hat. Und 2-mal in einer, also vor einer großen und 1-mal in so einer mittleren. Das ist schon böse, weil das bedeutet, dass der HSV einfach da Bälle hat liegen lassen und Karlsruhe es einfach sehr einfach hatte. Und das ist einfach, das geht nicht. Da muss sich auf jeden Fall was ändern. Natürlich ist hauptsächlich auch Tim Walter der dafür Sorge tragen muss, dass es passiert. Und man darf gespannt sein, wie das morgen Abend in Berlin werden wird. Friedrich, mit dem hatten wir geschrieben, liebe Grüße an der Stelle. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Bei Hertha BSC gab es viele mit Novovirus?
Bei den Spielern, ja, im DFB-Pokal.
Ja. Also da hat man sich anscheinend bei Hertha eine kleine Scheißerei eingefangen, aber ist okay.
Ja, also so haben wir auf jeden Fall am Mittwoch auch gespielt. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, also Hertha natürlich gleich nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Nichtsdestotrotz,
Wir können ja erstmal auf den Fragesticker zu sprechen kommen, bevor wir dann gleich auf das Spiel zu sprechen kommen, das jetzt bevorsteht.
Kurz zum KSC-Spiel noch abschließend. Ich bin dann raus aus dem Stadion und ich fühlte mich zumindest unabhängig vom Ausgang für den HSV sehr gut unterhalten. Also ich fand, das war ein sehr schön anzuschauendes Spiel, einfach aus neutraler Sicht. Es wurde nicht langweilig. Das kann man auf jeden Fall beiden Mannschaften nicht vorwerfen. Ich habe mich so ein bisschen an Muchel erinnert aus unserer Podcast-Folge, die wir zusammen mit ihm und Gato gemacht haben. Schöne Grüße an der Stelle. Der meinte so, ja, ich gehe halt lieber für ein 4-3 ins Stadion als für ein 1-0. Und dann dachte ich so, ja, okay, touché, hast du recht.
War aber falsch rum.
Ja, unabhängig davon, glaube ich, steigst du halt so nicht auf. Was ja auch wo ich ja auch denke so,
langsam wird es halt eng. Ja, wir erlauben uns solche Spiele zu oft in dieser Saison.
Ja. Ja, wir erlauben uns aber zu oft auch vor allem dumme Fehler. Das ist eigentlich ja das.
Ja, aber.
Das Ding ist halt, das ist ja das Frustrierende. Die Gegner sind gar nicht unbedingt besser, sondern wir sind einfach manchmal so dämlich drauf, dass wir denen wie jetzt gegen Karlsruhe die Tore schenken. Und das ist einfach.
Ja, aber wir sind zu häufig fahrig. Und was mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt, beziehungsweise mich dann da auch stört, ist, dass vielleicht einige Leute mal zusammenzählen sollten, wie oft wir in dieser Saison über individuelle Fehler beim HSV sprechen. Und man sich da natürlich auch langsam vielleicht mal eingestehen sollte, dass individuelle Fehler eben auch vom System provoziert werden. Ich sag das ja immer wieder mal. Und
ja, aber da sind wir ja unterschiedlicher Meinung.
Ja, natürlich. Aber
der von Löwen Reis da zum 4-3, der hatte null mit irgendwelchem Systemdruck oder so zu tun. Der war nicht in der Druck, gar nichts.
Nee, aber da muss der Trainer früher reagieren. Bei Tim Walter muss der Trainer früher reagieren. Bei Ludovic Reis muss der Trainer früher reagieren. In dem Fall Tim Walter, der darf zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz stehen, in meinen Augen.
Tja. Wir hatten das Thema jetzt eben schon, deswegen reite ich da jetzt nicht nochmal drauf rum.
Ja, ich will es ja nur mal sagen. Ja.
Dann lass uns auf den Fragesticker gucken. Witzig, erst, da ist noch eine Frage dazugekommen im Vergleich zu eben. Wieso geht's mit Vuskovic nicht weiter? Das wird doch nur noch in die Länge gezogen. Da muss man sagen, wir haben tatsächlich jetzt eine offizielle Presseanfrage verfasst auf Englisch ans CAS und werden die jetzt am Wochenende auch abschicken und mal schauen, ob vom CAS da ein, zwei Fragen von beantwortet werden. Ich find's auch komisch, dass das irgendwie ständig so nach hinten rausgeschoben werden kann, einfach so, dass man, also verstehe ich nicht, weil die 2 Jahre sind bald rum und ja, also ich find's auch komisch. Ich weiß aber nicht, ob das gang und gäbe ist in so einem Fall oder so. Das hoffen wir zumindest, dass uns das CAS mal beantwortet. Von daher bleibt uns da nur abwarten. Seid ihr morgen in Berlin und gibt's da ein Fantreffen? Also ich bin nicht da. Max wird aber da sein, wie ich ihn kenne. Ihr wisst das, der hat eine Auswärtsdauerkarte, der ist da. Ein Fantreffen direkt gibt es, glaube ich, jetzt so nicht. Aber vorm Stadion, da am Auswärts, am Gästeblock, da kann man sich ja immer gut mit Leuten zusammen koordinieren. Dann kann man da noch einen trinken und so. Also das würde ich euch einfach empfehlen, dass man sich da trifft. Es fahren ja auch viele mit dem Auto nach Berlin. Und da lohnt es sich schon, dass man dann einfach sich da vorm Stadion trifft, sich da vielleicht noch mal ein Stündchen oder so auffällt, anderthalb, da ein bisschen sich unterhält, was trinkt, vielleicht noch mal was snackt und dann.
Ja, auch das Gelände beim Olympiastadion, also wenn man dann durch die Kontrollen durch ist, das lädt ja auch irgendwie dazu ein, vorm Gästeblock da, dass man da sich ganz gut aufhalten kann.
Solange kein Schnee lief, so wie zum DFB-Pokalspiel, wo dann das alles so matschig und teilweise noch eingeeist war und so und du stapfst da im Dunkeln lang, so, also das musste nicht sein. Aber das wird morgen wahrscheinlich dann hoffentlich besser sein.
Ja, hoffentlich auch das Spiel. Also ich habe weder auf Regen noch auf Schnee dann zu dem Zeitpunkt sonderlich viel Bock. Vor allem, weil das ja auch im Olympiastadion leicht zugig ist, da hinten beim Marathontor auf der Gästeseite und ja, schön ist es nicht.
Wir hatten eben schon mal kurz die Personalien, das passt ja sehr gut auch jetzt gerade dazu. Fabian Reese, Ini van der Brent hat im DFB-Pokalspiel ja nicht gespielt. Tim Walter hat heute eine klare Antwort auf die Frage gegeben, können wir Reese und vor allem Ini van der Brent, hat Tim Walter heute auch sehr deutlich gesagt, dass van der Brent der Gegenspieler von Fabian Reese ist. Kann er ihn stoppen?
Ja, theoretisch kann er das.
Hast du aber lange gebraucht für die Antwort?
Ja, ich fühlte mich im ersten Moment nicht angesprochen, aber ja, klar, also van der Brent, wir wissen das alle, gerade wenn wir auf das Schalke-Spiel gucken, ist er eigentlich viel, viel zu gut für die zweite Liga. Ähnliches wird vermutlich auch auf einen fitten Fabian Reese zutreffen. Und deswegen, klar, der, also wenn das jemand kann von unseren Außenverteidigern, dann auf jeden Fall van der Brent.
Ja, sehe ich auch so. Ich denke auch, der kann das mit seiner Geschwindigkeit und so kann er das machen. Wenn er so eine Leistung abruft wie gegen Schalke, auf jeden Fall.
Ja. Ganz kurz zur Hertha. Paul Dardai hatte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass seit dem Trainingslager im Team eben Norovirus rumgeht. Und eben deswegen nochmal Respekt an die Mannschaft geäußert hat, dass das Spuren hinterlässt und die halbe Mannschaft eben beim DFB-Pokalspiel gegen Lautern mit Spritzen und Medikamenten gespielt hat.
Ja. Dann hoffe ich doch mal, dass die Nada hinterher kontrolliert hat, ob das Pipi bei allen auch okay war. Frage von Raphael. Denkt ihr, Noah wird morgen eingewechselt? Noah Katterbach, ihr habt das alle mitbekommen, Noah Katterbach ist von Köln wieder zum HSV gewechselt. Herzlich willkommen zurück, Noah, an der Stelle. Und ja, jetzt fester Bestandteil des Hamburger Sportvereins. Glaubst du, dass Noah morgen schon eine Chance kriegt gegen Hertha BSC?
Ich glaube, der wird seine Minuten bekommen. Der wird sicherlich nicht von Anfang an spielen. Das glaube ich nicht. Dafür ist Muheim eigentlich auch gerade wieder reingekommen. Aber ich kann mir den schon irgendwie in der Schlussviertelstunde vorstellen, auf jeden Fall.
Ja, ja, ich auch. Hatte zuletzt, glaube ich, nur Regionalliga gespielt.
Ja.
In Köln. Aber im Großen und Ganzen haben wir ja schon gesehen, was der Junge kann, fußballerisch.
Hat direkt mit der Mannschaft schon mittrainiert. War in Köln zuletzt aussortiert aus der Profimannschaft oder aus dem Profikader. Wie du schon sagst, hat irgendwie 5, 6, 7 Spiele über 90 Minuten in der Regionalliga West gemacht.
Daran angeknüpft passt sehr gut die Frage, ob wir generell denn mit der Transferphase des Winters zufrieden sind. Und da lasse ich dir jetzt auf jeden Fall mal den Vortritt. Max, wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit der Transferphase, die jetzt gerade gestern abgelaufen ist?
Ja, als Zeugnisnote würde ich dem Ganzen eine 5 geben. Und ich habe mal nachgeguckt, weil, nochmal Grüße an Muchel, der hat mich ja in unserem gemeinsamen Podcast ein bisschen gerantet, wegen hier 2 ist gut und Hinrunde vom HSV war nicht gut, ja, oder war nicht in Ordnung und in Ordnung ist gut und so weiter. Ich habe jetzt mal geguckt, 5 ist mangelhaft und das bedeutet im Schulsprech, die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht. Lassen jedoch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. Ja, und ähnlich sehe ich das auch so ein bisschen mit den Transfers vom HSV. Katastrophe. Man hat zu Beginn des Transferfensters gesagt, man möchte unsere Priorität ist ein Innenverteidiger. Ja, man hat 2 Spieler verpflichtet, einen Flügelspieler und einen Außenverteidiger. Ich meine, gut, Katterbach war klar, dass der kommt, wenn nicht im Winter, dann spätestens im Sommer. Gute Verstärkung, gerade auch in der Breite. Ich habe selten einen Spieler erlebt, der noch fest bei einem anderen Verein unter Vertrag war und sich so aggressiv zum HSV bekannt hat. Deswegen nur Liebe für ihn. Okugawa fand ich bei Bielefeld immer richtig stark. Hat jetzt aber in Augsburg auch nur irgendwie 17 Minuten in der Hinrunde gespielt, weil er aufgrund Verletzungen eben ausgefallen ist, beim HSV jetzt 12 Minuten gespielt und wird morgen auch in Berlin nicht spielen, weil er verletzt ist, gegen Karlsruhe nicht gespielt. Dazu machen Jatta und Dompe ihren Job aktuell sehr gut. Königsdörfer ist wieder vom Afrika-Cup zurück. Ich sehe auf dieser Position überhaupt nicht, warum man da einen Spieler verpflichtet hat. Ja, wenn auch nur geliehen, wohl mit Kaufoption. Fußball spielen kann der, aber das ist gerade nicht unsere Baustelle. Und ich finde das Vorgehen des HSV, wenn es um die Verpflichtungen eines Innenverteidigers im Winter geht, einfach fahrlässig.
Ja, ich bin da zu größten Teil deiner Meinung auf jeden Fall. Ich seh das ähnlich. Ich hätte mich zum Beispiel über Bautista Meier mehr gefreut, glaube ich, als über Okugawa, weil da einfach mehr Talent drin steckt noch so und der ist jung und so, ne? Deswegen hätte ich das besser gefunden als Okugawa.
Entwicklungspotenzial für 600.000 genau, machst du da, glaube ich, gar nicht so viel verkehrt. Der ist jetzt von Dresden ausgeliehen worden in die erste Schweizer Liga zu den Grasshoppers nach Zürich.
Ja, und das ist, also,
gestern am Deadline-Day, glaube ich, sogar erst.
Wo ich den HSV schon verstehen kann, ist halt, es ist schwer im Winter, die Transferphase. und Innenverteidiger sind rar gesät. Dann hat man gesagt, wir wollen jemanden, der uns, also der Stammspielerpotenzial hat und der uns sofort weiterhilft. Und wenn du dann nicht nochmal so ein Experiment, in Anführungsstrichen, wie mit Hatzi Kadunic fahren willst, dann hast du nicht so viele Optionen. So, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es aber halt, wie du völlig zu Recht sagst, die Position, wo wir unbedingt jemanden gebraucht hätten. Weil nur das, meiner Meinung nach zumindest, vielleicht bist du da sogar gleicher Meinung, einen richtigen Impuls gegeben hätte. Ich glaube, dass nur dieses Üben allein, was Tim Walter ja auch propagiert hat, auch aus dem Trainingslager heraus, das reicht nicht. Also es reicht nicht, um die Fehler auszumerzen. Das hat man ja jetzt auch schon wieder gesehen. Und deswegen, glaube ich, wäre ein neuer Innenverteidiger für den HSV definitiv nicht nur notwendig, sondern überlebenswichtig gewesen, um das irgendwie über die Bühne zu bekommen.
Definitiv. Das Ding ist ja auch, Hatzi Kadunic ist ausgeliehen. Theoretisch kannst du da die Leihe auch beenden, wenn du jetzt jemanden anderes geholt hättest, weil Hatzi Kadunic ja auch wohl intern kaum noch Vertrauen genießt, mit seinen Erwartungen, also mit seinen Leistungen, den Erwartungen hinterherhängt. Das Argument mit wenig Zeit, das zieht nicht. Der HSV hatte genug Zeit. Man hat die Position als Priorität öffentlich ausgerufen. Man hat finanziellen Spielraum. Das ist nicht so, dass der HSV kein Geld investieren könnte. Natürlich reden wir hier von anderen Summen als andere Vereine, beispielsweise in der Bundesliga. Aber wir sind eben kein Bundesligist, sondern wir spielen in der zweiten Liga. Und ja, ich finde, das ist einfach viel zu wenig. Auch, dass man sagt, man hat keinen passenden Kandidaten gefunden. Dann denke ich mir so, ja, aber was macht denn die Scouting-Abteilung beim HSV? Ja.
Das musst du die fragen.
Es gibt 3 Millionen Spieler auf diesem Planeten. Da wird doch einer irgendwie ins Raster passen. Ja.
Ja, das ist eine gute offene Frage, die man gerne...
Auch wieder was für eine Pressekonferenz, ja? Gib mir einen Presseausweis und ich stelle demnächst da die Fragen.
Ja, wobei die Frage müsstest du an Klaus Costa und Jonas Boll stellen. Die ist bei Tim Walter, glaube ich, fehl am Platz.
Ja, gut. Aber der wird sich ja auch mit denen austauschen und vielleicht als Trainer dann auch sagen, was er vielleicht für ein Anforderungsprofil gerne hätte oder so. Oder die werden ja bestimmt auch auf ihn zukommen und sagen, ey Tim, sag mal, hast du irgendwie mal mit einem Verteidiger zusammengearbeitet, ja, den du irgendwie gerne hättest oder so? Ja, also weiß ich nicht. Und natürlich müssen wir auch sagen, und so fair müssen wir auch sein, wir haben es bei Montero gesehen, nur weil man jetzt einen Innenverteidiger dann holt, heißt es nicht, dass der die erwünschte Verstärkung sofort ist. Und angenommen, wir hätten jetzt eben Zima geholt.
Hat die Kadunic ja genau das Gleiche.
Ja, aber ja, schlussendlich ja auch. Aber wenn wir jetzt uns einfach vorstellen, wir hätten Zima geholt, einen Spieler, der zuletzt irgendwie im Anfang Dezember gespielt hat, wenige Minuten, der die Mannschaft nicht kennt, der das System nicht kennt, keine Vorbereitung mitgemacht hat, die Sprache vielleicht nicht spricht, so, ja, das kann ich nachvollziehen, aber der Junge kann doch kicken, ja, Junge, also wenn wir jetzt bei Zima bleiben, junger tschechischer Verteidiger, 23 Jahre alt, knapp 20 Spiele knapp 20 Länderspiele für die tschechische Nationalmannschaft gemacht, dort Stammspieler, der wäre jetzt vermutlich nicht die Lösung gewesen, der jetzt dann am Wochenende gegen Berlin gespielt hätte und dann irgendwie keiner redet mehr von Vuskovic, so. Das wäre nicht der Fall gewesen, aber das wäre halt einfach eine weitere Option.
Ich glaube schon, dass der direkt gespielt hätte, aber ja.
Ja, also ja. Vermutlich, wenn du einen Spieler für einen 4 Millionen Marktwert holst, dann kickt er vermutlich ähnlich schnell so, aber es hätte dir natürlich auch auf die Füße fallen können. Deswegen, aber das ist mir einfach zu wenig, was der HSV da im Winter gemacht hat. Und so Ausreden wie, ja, Wintertransfermarkt ist schwierig. Und
das ist keine Ausrede.
Ja, aber das haben doch andere Vereine haben es doch auch geschafft.
Ja, Stuttgart hat es auch gelassen.
Ja.
Stuttgart hat auch keinen gefunden. Also, das soll keine Ausrede sein. Das ist eine Tatsache, die das Ganze schwieriger macht. Aber im Endeffekt sage ich ja trotzdem, wir hätten einen Innenverteidiger holen müssen. So. Und dann musst du dir vielleicht die Blöße geben, mal beim Stadtteilverein anzurufen und zu sagen, ihr habt Hauke Wahl, wir geben euch 3 Millionen, wir wollen ihn im Winter jetzt sofort haben.
Ja, so. Zum Beispiel. Ja.
Aber ja, weiß nicht, wie da die Geflogenheiten sind, ob das der Spieler auch mitmacht und so, dann so spontan in Anführungsstrichen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass du natürlich dann auch nicht einen direkten direkten Aufstiegskonkurrenten irgendwie stärken willst. Beim Pauli HSV ist das ja dann auch nochmal eine eigene Thematik, wobei ich glaube, dass das zwischen den Vereinen an sich gar nicht so viel
Die arbeiten das ja professionell dann ab, ne? Also ja. Ich glaube, die einzigen, die da nicht ganz professionell miteinander umgehen, sind Tim Walter und Fabian Hürzeler. Ja, also wenn der Fabian Hürzeler sich noch einmal über Tim Walter beschwert, ey, dann kriegt er aber richtig einen auf die Schnauze. So wie der dann beim DFB-Pokal mit Gelb-Rot runtergeflogen ist, der blöde Laberkopf, ey, kann der. Naja. Also, ja. War natürlich verbal gemeint, ist ja klar.
Ja, natürlich. Aber also du hättest ja auch mal einfach so, keine Ahnung, ich gucke jetzt selber mal beim FC Augsburg gucken können, welcher Spieler ist denn da? Und ich sage jetzt bewusst irgendwie nicht Patrick Pfeiffer, aber was gibt's denn da für Spieler in der Innenverteidigung, die vielleicht gerade nicht auf ihre Einsatzminuten kommen? So, als wenn es da niemanden geben würde.
Ja, die Frage ist halt, warum dann trotzdem viele Mannschaften eben diese Probleme haben. Ne? Ich meine, Stuttgart hat die Probleme noch mehr gehabt als wir und die spielen gerade oben sogar mit. Die haben sogar richtig gute Argumente, in der ersten Liga da oben mitzuspielen für einen Innenverteidiger. Haben das dann gelassen, weil sie niemanden gefunden haben. Keine Ahnung. Vielleicht wollen Spieler auch einfach im Winter nicht sich dann so spontan umorientieren, so mit Umziehen und privaten Umfeld oder so, du hast dich im Sommer eingerichtet. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also Toni Kittel ist jetzt im Winter von Polen nach Australien gewechselt.
Ja, aber Toni Kittel ist halt auch kein 23 Jahre alter Spieler mehr mit Potenzial, ja, der eigentlich gerade im Sommer irgendwo hingegangen ist und da sich durchsetzen wollte oder so. Also, ja,
weiß ich nicht. Wir haben eine Europameisterschaft. Wir haben eine Europameisterschaft vor der Tür. Da wird es doch genügend Spieler geben, die bei ihren Vereinen wie der Ziemer nicht erste Wahl sind.
Wir können jetzt runterbrechen auf, wir sind damit unzufrieden und das sind wir auch zu Recht alle unzufrieden mit. Jeder, der das äußert, ist damit unzufrieden, der das äußert damit. Mann, jeder, der äußert, unzufrieden zu sein, hat Recht damit. So rum. So. Und nichtsdestotrotz muss man aber trotzdem auch ein bisschen beachten, dass es im Winter schwieriger ist als im Sommer etc. pp. Was aber halt nichts daran ändert, dass wir das dringend gebraucht hätten und dass wir da definitiv eine Chance verpasst haben, uns für das Ziel Aufstieg besser zu wappnen, als wir aktuell gewappnet sind. So. Und ich glaube, das fasst es dann wahrscheinlich ganz gut zusammen.
Ja, warte mal, ich guck mal parallel, mach du mal den nächsten Fragesticker an uns und ich gucke hier.
Das waren die Fragesticker, die ich jetzt hatte. Das war viel doppelt. Ach so. Mich würde interessieren, ob du noch, hast du noch welche bekommen? Ich hab's.
Ich guck gleich mal, aber ich glaube, die gingen alle in eine ähnliche Richtung.
Ja, wir brauchen uns ja nicht doppelt und dreifach beantworten und
Ja, manchmal für die beste Community hier der Welt machen wir das natürlich.
Dann aber zwischendurch kurz die Information, falls ihr morgen nach Berlin fahrt. Es gibt bei uns auf Instagram und auch auf Facebook dadurch natürlich einen Beitrag für Fahrgemeinschaften. Wenn ihr also noch Platz habt oder einen Platz zum Mitfahren sucht, dann meldet euch da gerne zusammen. Unterlasst aber bitte das Fragen nach Tickets oder das Anbieten von Tickets, das lösche ich sowieso sofort. Und wenn ich das mehrmals vom gleichen Namen lösche, dann blockiere ich das auch. Also wenn wir um sowas bitten, dann bitte macht das auch einfach. Weil es soll kein ich verkaufe Ticket gesucht sein. Außer ihr habt auch wirklich Platz im Auto. Da ist jemand krank geworden, ihr habt noch Platz im Auto jetzt und eben das Ticket von der Person übrig. Ja, dann ist es kein Problem, aber bitte nicht nur das Ticket.
Ja. Genau. Ich habe gerade mal geguckt, Hansa Rostock hat Stafelidis verpflichtet am Deadline Day. Ich wollte mal gucken, aber nee, das ist nur ein Außenverteidiger. Also ja. Der hat auch keine großartigen Spiele als Innenverteidiger gespielt, aber sowas auch, ja. Der war jetzt ein halbes Jahr vereinslos. Da finde ich den HSV manchmal nicht clever genug irgendwie auf der Transferseite. Oder zu hochnäsig oder. Weiß ich nicht. Für mich ist das
auf jeden Fall. Das müsste man dann halt der Scouting-Abteilung anlasten. Ne? Aber da nachzufragen, wird wahrscheinlich keine Antwort geben.
Ja. Vermutlich ja, nicht.
Meine Punkte sind damit gearbeitet.
Ja, ich habe soweit auch keine Fragen mehr. Ich habe ein paar Zuhörer gesehen, die in meine DMs geslidet sind und das ein oder andere Kaltgetränk mir angeboten haben für morgen. Und ja, das können wir natürlich gerne an der Stelle machen. Wenn man rechtzeitig dann da ist, schreibt mir gerne, dann kriegen wir das hin. Und tja, nö, ich habe auch soweit nichts. Wie gesagt, morgen dann Berlin, die Hertha. Hast du einen Tipp oder willst du das erst morgen verraten?
Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl irgendwie so. Also ich entscheide das ja immer nach Bauchgefühl, was ich glaube, wie es ausgeht. Und ich glaube, wir gewinnen morgen. In welcher Höhe, kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt morgen 3 Punkte für den HSV.
Ja. Na gut, wenn ich irgendwann mal was anderes von dir hören würde, würde mich das auch sehr doll überraschen.
Das stimmt nicht. Ich habe auch schon mal negative Sachen gesagt. Aber für morgen habe ich das nicht im Gefühl.
Ja.
Also morgen Sieg. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich hoffe auch auf einen Sieg. Kann mir alles vorstellen. Aber ich habe das DFB-Pokalspiel gesehen und muss sagen, boah, Hertha. Ja, und wenn die da wirklich mit dem Norovirus zu tun haben, dann werden die sicherlich nicht bis morgen damit durch sein. Und der Friedrich, mit dem wir uns ja auch schon ausgetauscht haben, der sieht ja auch so ein bisschen schwarz für seine Hertha. Deswegen sollte das eigentlich morgen nicht eine allzu brenzliche Sache werden.
Also, dann gute Fahrt nach Berlin. Viel Spaß. Ich würde ja sagen, grüß mir die Hauptstadt, aber es interessiert mich überhaupt nicht, dass das unsere Hauptstadt ist, deswegen sage ich es nicht. Also, gute Fahrt, genießt eure Kaltgetränke und ja, auf 3 Punkte aus der Hauptstadt, nur der HSV.
Nur der HSV. Ciao, ciao.